Nur in den Zweifel-Experimenten-Podcast mit Tobi und
Lukas, ehrlich gesagt sitze ich hier und ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich begrüße euch, liebe Zuhörende draußen an den Hörfunkapparaten und freue mich sehr, dass ihr euch jetzt die nächsten Minuten nochmal wieder mit uns antun wollt. Ich meine, gut, wir reden heute über zwei Spiele. Das eine war okay, das andere, Herr Jemine. Aber wir fangen an mit Mannheim, denke ich gleich. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch, dich heute wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen, lieber Lukas. Auch wenn das halt ein toughes Stück Arbeit wird heute, glaube ich.
Hallo Tobi. Ich freue mich natürlich auch und auch euch begrüßen zu dürfen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich stimme da eigentlich zu. Es wird hart, es fängt aber gut an. Es wird aber immer schlimmer natürlich. Die Themen sind natürlich Mannheim und KFC Uerding und vielleicht so ein bisschen der Ausblick. Wir wollen noch ein bisschen über Thorsten Frings reden und über das, was sich so ergibt.
Ja, das kommt doch, also wollen, ja. Wir müssen wohl ein bisschen über Thorsten Frings reden.
Ja, aber wir fangen erstmal chronologisch mit Mannheim an. Gefühlt ist es schon Ewigkeiten her, dabei ist es theoretisch eigentlich noch am Wochenende gewesen.
Ja, theoretisch ja, aber also auch bei der Anzahl der Gegentore, die halt da noch gefallen sind, wirkt es einfach so, als wäre schon mehrere Spieltage zurück.
Aber man erinnert sich vielleicht noch, wir haben einen umgestellt, also zwei Verletzte oder Angeschlagene mussten raus. Da war erst das Geschrei groß, warum denn Jaskaczewski, der gegen Dresden ja wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, aber sofort von der Startelf sozusagen auf die Bank, nicht mal auf die Tribüne rausrotiert wurde. Ja. Aber er war wohl angeschlagen und deswegen war er ja auch gegen Uerding auch nicht dabei. Für ihn kam Jibi rein.
Ich hoffe auch übrigens, dass er nur angeschlagen war, denn im Rahmen des Spiels wurde ja wieder bekannt, dass es einen positiven Corona-Fall gab.
Ach so, ja.
Wo natürlich der Verein...
Ja, nein. Also positiver Corona-Fall stimmt so nicht. Es gab bei der Messung...
Positiv ausfallenden Test.
Es gab einen Test mit einem erhöhten CT-Wert.
Ja, okay, ja.
Und
ja.
Der stellte sich dann als nicht positiver Corona-Test heraus.
Was
ein erhöhter CT-Wert, für die Leute, die es nicht wissen, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist so die Virus... Rate,
Dichte.
Also Dichte, ja. Genau, ja. Die in deinem Körper ist und wenn die erhöht ist, dann schlägt er an, aber die war noch nicht hoch genug für eine Ansteckung. Trotzdem hat man natürlich die Person, wer auch immer es war, da schweigt sich der Verein ja auch aus, isoliert erstmal, also in Quarantäne
könnte
geschickt.
Könnte halt natürlich sein, dass er es vielleicht sogar war. Ich meine, das ist jetzt reine Spekulation.
Okay, ja, gut, könnte sein. Trotzdem gab es muskuläre Probleme als offizielle Begründung.
Richtig, als offizielle Begründung. Also ich meine, du kannst ja
nicht sagen. Würde ich jetzt
auch eher sagen. Wir sagen nicht, warum. Und wir haben übrigens auch einen mit erhöhten CT-Werten und der sagen wird auch nicht, wer es ist.
Das ist ja Quatsch halt. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte nicht direkt den Verdacht, dass es sich um jemanden aus der Mannschaft handelt. Es hieß ja dann das Monitoring. Was ja, wenn ich richtig verstanden habe, ist das Monitoring sozusagen die Leute, die auch so zu den Spielen fahren und auch wieder zurück. Also die zu den Spielen fahren. Okay. Also halt, da können ja zum Beispiel, ne? Der würde was vielleicht auch, also weiß ich nicht, also ist eine Vermutung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber genau, das ist so die Betreuer, Trainer, Spieler,
alles. Ja. Gut, wir hoffen auf jeden Fall.
Wir hoffen, dass
gut und sowas.
Ja, genau, das auf jeden Fall.
Hashtag, ich bin auch gerade frisch negativ.
Ja, siehst du, das war gut. Ja.
Das ist doch positiv.
Also. Ja, das ist doch positiv, dass du negativ bist.
Richtig.
So, Beere, auch verletzt, etwas schwerer, würde ich fast sagen. Ja, weiß man nicht. Auch angeschlagen eigentlich, oder? Schwerer verletzt eigentlich nicht, also auch angeschlagen. Ich glaube, beide sind so, dass man, ich würde jetzt mit ihnen, beim Bayern-Spiel mitrechnen.
Am Sonntag wieder mitrechnen, ja, denke ich auch.
Also ob sie spielen werden oder nicht, aber ich glaube, sie sind fit genug zum Spielen, ja.
Das wäre schon das Fazit von allem. Wobei, kann ich jetzt besser trotzdem raushauen, weil bis zum Ende des Podcasts habe ich vergessen zu sagen. Was mich sehr verwundern würde, ist, wenn am Sonntag plötzlich alles wieder viel glatter läuft, weil Beere aufläuft. Weil dann haben wir, also dann bin ich froh, dass er da ist und dann haben wir aber mittelfristig ein ernsthaftes Problem auf der Position.
Ja, können wir nachher noch drauf sprechen, zusprechen, ja. FCF war mit drin, WDFCF auch, interessant, der... ist ja noch derjenige, der noch nicht verlängert hat, aber ist jetzt derjenige, der die Spielminuten kriegt.
Ne? Aber er hat sie vorher halt nicht so gehabt, also die Spieltage vorher natürlich. Tatsächlich schon,
ja,
genau, aber insgesamt in der Saison fehlen sie ihm halt so ein bisschen,
ja.
Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er halt noch keine Verlängerung unterschrieben hat.
Kann sein. Entweder hat, liegt ihm noch nicht so vor. Ich frage mich auch immer so oft bei Erik Domaschke, der ja schon signalisiert hat, dass er gerne bleiben möchte.
Ja, weil da habe ich mich heute noch so kurz erschreckt, weil ich habe irgendwo gesehen, also eine Verlinkung mit Domaschkes Zitat auf die Presse oder auf die Spielerstimmen zum Spiel
gegen... Ach so, das ist eine Hobbymannschaft?
Gegen Uerdingen, genau, das ist eine Hobbymannschaft. Ich habe gesagt, Alter, wenn er das vorgesprochen hat, dann verlängert er auf gar keinen Fall mehr.
Ja, ich habe gedacht, okay, so kann man natürlich auch seine eigene Masche wollen. Ach nee, er meinte
wohl Uerdingen. Er meinte doch Uerdingen, ja. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Aber gut, er hat es ja begründet damit, dass sie kein Training machen konnten. Wir sind aber schon viel weiter. Wir fangen an mit Mannheim. Ja, also,
was auch der so Sehe
war für Beere auf dem Platz.
Bevor wir es vergessen, was stimmt so nicht? Die trainieren sie immerhin seit 3 Wochen wieder vernünftig.
Ja, aber ja.
Genau, wir machen
Mannheim für Jupp.
Genau, wir machen
Mannheim. Es klingt auch gut, ne? Jibi für Jupp.
Jibi für Jupp.
Jupp.
Boah, das wäre irgendwie, weiß nicht, ein Cocktail sollte man so nennen. Jibi für Jupp.
Jibi für Jupp.
Jo, es war ein gutes Spiel von Anfang an direkt. Also Amin, ne, der alte Ex-Mannheimer, hatte richtig Bock. Also.
Ja, faszinierend ja immer. Das haben wir bei Lautern und Hämlein auch erlebt.
Ja.
Die haben gegen ihre eigene Mannschaft oder ihre eigene Ex-Mannschaft dann immer richtig Bock. Ne?
Ja.
Hämlein, der alte Stürmer.
Ja.
Kommen wir dazu.
Bosic hat Bosic mal bei 68 gespielt?
muss
eigentlich, ne? Muss. Irgendwann mal muss er da gewesen sein.
Ja. Und einen ziemlichen Hass haben.
Ja.
Schießt gegen kein Tor, aber gegen euch. Die mache ich immer fertig.
Genau. Ja, also es ging, wie gesagt, schon gut los. Ersten 5 Minuten, zweimal gut für uns, einmal nicht gut für uns. Also Amin hatte 2 gute Chancen und einmal hätte es aber fast das 0-1 geklingelt bei uns. Also da Ose ein Fehler im Spielaufbau, hat den Ball verloren und da konnte man froh sein, dass Donkor, der auch, Alter, wie schnell der Kollege ist, das ist echt wohl der Wahnsinn. Also der war mit Ball deutlich schneller als Ose und hat ein Glück, dass er sich den Ball selber irgendwie gegen die Füße gespielt hat und vertändelt hat. Aber war schon eine sehr gute Chance eigentlich direkt.
Kannst du ja, ehrlich gesagt, schon mal froh sein, dass Ose keine Verbrecher mehr jagen muss.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, wie gesagt, ging gut los, jetzt zum dritten Mal. Aber was doch überraschend war, weil es war, dass wir ja eigentlich in den Anfangsminuten ja immer
schwächeln.
Noch
nicht im Spiel sind.
Genau, und auch Tore fangen öfter mal. Ja. Aber das haben wir jetzt eigentlich durch Offensivspiel eigentlich so ein bisschen gut gemacht. Allerdings gab es in der 11. Minute dann schon die erste Riesenparade von Erik. Also in der ersten Halbzeit muss man sagen, vielleicht ein bisschen wie beim Viktoria Köln-Spiel, dass der Gegner halt doch wo gute Chancen hatte, wo er hätte ein Tor machen können oder also in Führung hätte gehen können oder halt auch ausgleichen können. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, dass unsere Leistung in der ersten Halbzeit doch überwiegt hat, in meinen Augen. Also man hat wirklich hohes Offensivpressing gespielt, auch mal mit 3 bis 5 Leuten, die dann am Strafraum waren. Also das hat mir gefallen. Also es ist ein bisschen wie umgekehrtes Uerdingen-Spiel. Also die haben uns ja relativ reingedrängt in unser Strafraum. Das haben wir halt mit Mannheim gemacht. War schon überraschend, ehrlich gesagt, weil Mannheim ja doch wohl auch ein starkes Team hat. Und die standen ja, glaube ich, auf Platz 8 oder 9 oder so. Mhm. Also die haben auf jeden Fall nichts, immer, also gehe ich mal davon aus, immer noch nichts mit dem Abstieg zu tun und mit dem Abstiegskampf. Und dass wir da dann halt so mutig aufgetreten sind, nach 2 Niederlagen, war doch schon überraschend.
Ja, letzten Endes musst du aber irgendwann ja mal die Keule auspacken, weil sonst schaffst du ja gar nichts mehr. Das war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, das zu starten. Ich habe am Ende des Spiels auch wirklich die Hoffnung gehabt, vielleicht ist das nochmal so eine kleine Streak, ne? Also so eine kleine Serie, die du jetzt nochmal anfängst.
Ja.
So wie es halt nach dem Corona-Lockdown der Mannschaft war. Aber naja.
Ja, war ein starkes Spiel, muss man wirklich sagen. Über 90 Minuten war man auch wohl überlegen. Auch wenn das Ergebnis ja, natürlich knapp war. Ja, auch wenn
man halt offensiv stark gepresst hat. Ne? Also ja. Man hat wirklich Druck nach vorne gesetzt und das ist halt was offensichtlich gut funktionieren kann.
Ja, das stimmt. Es fiel auch relativ früh das Tor in der 19. Minute. Also war ein bisschen kurios, wie es zustande gekommen ist. Also es war ein Foul an Amin, der, ich weiß nicht, behandelt werden musste er nicht, aber er musste auf jeden Fall sein Trikot tauschen. Ja. Ich weiß nicht, ob es angerissen war oder so. Auf jeden Fall musste er raus, hat das Trikot
ausgezogen. Blut war nicht zu sehen und das wäre deutlich gewesen, denn wir hatten ja die Weißen
an. Wir hatten die Weißen wieder an, genau. Aus welchen Gründen auch immer, wenn das jemand...
Aus welchen Gründen auch immer. Anscheinend ist Gelb-Rot zu nah an Blau.
Man weiß nicht. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es am Torwart-Trikot gelegen hat, aber es muss ja eigentlich fast vorbei. Da hatten, glaube ich, ein gelbes Trikot an, beide Torhüter. Oder hast du
das nicht ausgeredet?
Ja, hatte ich dir ausgeredet, ja, weil wir hatten schon mal das Gegenteil, wo der Gegner schwarz hatte und Erik auch schwarz an hatte, zum Beispiel.
Vielleicht liegt es auch an der Vorliebe vom Schiri, man weiß es ja nicht.
Von Fliri oder von uns, dass wir halt auch mal wieder weiß tragen wollten, um uns auf das Emsland-Trikot einzuarbeiten.
Oh.
Ja, weiß ich auch nicht. Oder es lag am Hauptsponsor von Mannheim, weil der gelb hatte, deswegen konnte man das nicht nehmen. Ja, aber egal. Das 1-0 fiel nach einem Standard, also auch etwas, was die letzten Wochen überhaupt nicht funktioniert hat, hat da funktioniert. Also Tanku hat den Freistoß geschossen auf den langen Pfosten. Guda hat dann in die Mitte gelegt. Ose, ja, beim ersten Schuss noch hängen geblieben, beim zweiten Schuss drin. Also ja, geiles Ding. Erstes cool, ja. Profitor von ihm.
Ja, was mich auch irritiert hat. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich gedacht, der hätte schon mal eins gemacht.
Ja, theoretisch schon. Ja, wahrscheinlich so viel wie Putti.
Ja, ich traue unseren Abwehrspielern immer mehr dazu, was das Tor angeht, als unseren Stürmern.
Das ist auch gut so, ja.
Ja,
ja, ab da hat sich so ein bisschen eine gute, interessante erste Halbzeit wohl entwickelt. Also weil wir ein gutes Spiel gemacht haben immer noch. Also hatten immer noch ein gutes Offensivpressing, gutes zentrales Kurzpassspiel, was mir gut gefallen hat. Allerdings kam auch Mannheim dann irgendwann. Mehr hatte drei gute Chancen sozusagen am Stück ab der 28. Minute. Also da war so ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben sowas ja öfter, dass wir von jetzt auf gleich irgendwie, ja, das Spielen einschärfen, will ich nicht sagen, aber irgendwie ja Unsicherheit oder Unkonzentriertheit ins Spiel reinbringen. Woran das jetzt hundertprozentig liegt, weiß ich nicht. Aber es ist doch schon bezeichnend, dass es dann ja die Souveränität jetzt in der ersten Halbzeit dann so ein bisschen abgeht. Also gerade in der ersten Halbzeit. Meistens ist unsere zweite Halbzeit immer ein bisschen stärker als die erste.
Als ob sie den Anpfiff in der Kabine noch brauchen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht.
Also auch mein erster Tipp für Thorsten Frings, vielleicht erstmal den Anschiss schon vor der ersten Halbzeit verteilen.
Genau, wie scheiße. Ja. Das geht doch gar nicht los.
Ach so. Ja, das musste Neid halt ja auch, so ist es ja nicht, ne? Hatten wir tatsächlich, also da an diese Saison mit Neid hat erinnere ich mich auch noch, wo es die erste Halbzeit immer scheiße lief und die zweite Halbzeit immer stärker war, weil in der Kabine dann anscheinend Ohrfeigen geklatscht haben oder so. Man weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob die taktischen Anweisungen dann irgendwie...
Ob er dann taktische Anweisungen macht?
Ja,
das könnte aber natürlich auch sein.
Ja, wie gesagt, aber Neidhardt, man kann das ja jetzt gegen Neidhardt genauso sagen wie gegen Frings. Aber weiß ich nicht, vielleicht kann man von der Seitenlinie doch sagen, hier, der und der kommt von da und da, spielt so und so und dann kann sich die Mannschaft da besser drauf einstellen, wenn man sagt, unser Plan ist so und so. Also ich weiß ja nicht, was da gesprochen wird, deswegen ist es schwer jetzt zu sagen.
Also wenn es so wäre, dann empfehle ich dem Trainer, sich die vorangegangenen Spiele mal ein bisschen anzusehen. Ich denke, dass er das eigentlich tun wird, hoffe ich.
Ja, also dafür haben wir Videoanalysten.
Ich wollte sagen, oder dafür, dass er dafür einen hat.
Ja, naja. Auch als Mannheim stärker wurde, haben wir dann halt versucht, uns so ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Das hat funktioniert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hatten wir meistens immer mehr Ballbesitz, aber der Gegner war stärker im Abschluss quasi. Aber so langsam wurde unsere Abwehr besser. Also jeder kämpft für jeden. Das klappt bei uns ja ehrlich wohl ganz gut, wenn wir führen, also wenn wir in Führung sind und dann hinten dicht halten müssen, können wir eigentlich ganz gut. Aber allerdings müssen wir dafür erst führen.
Ja.
Dann geht das irgendwie, ich weiß nicht, ob das kann ja nicht an, das kann ja keine Konzentrationsschwäche sein, wenn es 0-0 steht und du dann hinten wie ein Hühnerhaufen bist. Ich weiß nicht, warum.
Ich weiß auch nicht,
warum. Ob man das Erfolgserlebnis irgendwie braucht, um den Kopf dann irgendwie frei zu kriegen, das ist echt interessant. Aber ab dem Zeitpunkt, ich sag mal ab der 33. Minute, wo Jastrzemski da das Ding übers Tor geballert hat, also das war ja wirklich eine unfassbare Chance. Also der hat den Ball ja reingelegt, der Mannheimer. Jastrzemski war völlig frei und knallt das Ding halt übers Tor aus 3 Metern oder so oder aus 5 Metern. Und das war schon der Wahnsinn.
Ja.
Dass der nicht drin war. Also wenn der drin gewesen wäre, hätte das Spiel sicher nochmal kippen können. Allerdings war dann halt auch schnell Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit ist dann nicht mehr so viel passiert. Aber dann kam die Abwehrschlacht, sag ich jetzt einfach mal. Also das hat die zweite Halbzeit bestimmt. Mannheim kam sofort auch aggressiv aus der Kabine, ja, hat es probiert.
Gemerkt, die werden auch ihre Ansage gekriegt haben und haben dann versucht, mehr Druck zu machen. Deutlich mehr Druck und das hat aber leider nicht ganz so funktioniert. Also, das heißt also leider
aus Sinne der Mannheimer, ja. Genau, Meppen hat da auch wieder versucht, etwas für Entlastung zu sorgen. Also wenn man das Spiel nochmal sich ins Gedächtnis ruft, hat man wahrscheinlich noch so, oder denkt man wahrscheinlich daran, okay, wir haben in der ersten Halbzeit irgendwie das Tor gemacht und dann haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Das stimmt ja auch, über weite Strecken. Trotzdem gab es halt auch ein bisschen Entlastung. Jetzt nichts krass mega Gefährliches, wo hätte ein Tor unbedingt passieren können. Allerdings, wenn man es konsequenter zu Ende gespielt hätte, hätten wir auch noch ein Tor machen können. Es gibt vielleicht ein bisschen Mut auch für Bayern jetzt. Ja, aber insgesamt standen wir halt sehr kompakt. Wir haben echt nichts zugelassen. Es gab quasi gar keine Riesenchance von den Mannheimern. Und eine gute Chance hatten wir halt durch Guda nochmal gehabt, kurz vor kurz nach dieser Druckphase der Mannheimer. Wenn der drin gewesen wäre, wäre das Spiel sowieso gelaufen. Aber wir haben ja Probleme mit unserem Offensivkonzept,
mit unserem Sturm. Sicher sind wir ja auch, also dass wir mal ein Spiel locker nach Hause bringen, da sind wir auch nicht so die Fans von. Also die Mannschaft halt nicht anscheinend.
Ja, es hat alles nicht so einfach, glaube ich.
Weil man weiß. Es mangelt wirklich einfach. Also letzten Endes muss es festhalten, auch wenn du halt mal gewinnst und so. Ich meine, da kommen wir am Ende mit Sicherheit auch noch drauf zu. Du hast es ja heute auch noch in unsere Gruppe reingeschrieben, wie das Torverhältnis steht und sowas alles. Es mangelt wirklich an eigenen Toren. Daran mangelt's.
Ja, weiß ich nicht. Ja, auch, klar. Aber so langsam mache ich mir eher um die Abwehr ein bisschen Sorgen. Ja. Dass wir halt immer so zusammenbrechen, wenn es mal nicht läuft. Und das ist im Abstiegskampf eigentlich gefährlicher als du machst das Tor vorne nicht. Also klar, du kannst natürlich nicht gewinnen, wenn du keine Tore machst. Das ist klar. Aber es ist, glaube ich, einfacher, wenn du eine stabile Abwehr hast. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt. Ja. Dass du dann irgendwie
die Chance nach vorne zu suchen und hoffen, dass er einmal reingeht.
Zur Not, das sind ja auch so die letzten Tugenden, wenn gar nicht läuft, dass man halt irgendwie auf Standards versucht, ein Tor zu machen. Und die Standards wurden dezent auch besser. Also die letzten Spiele. Nicht, dass man sagt, das ist krass gefährlich, da wird wohl irgendwie ein Tor fallen. Ja und nein, also es war schon deutlich schlechter, das muss man sagen. Also gerade jetzt auch beim Mannheim-Spiel und auch beim Uerdingen-Spiel waren auch Standards quasi das einzige Mittel. Und ja, okay, aber mehr halt auch nicht. Aber bleiben wir erst nochmal hier. Es gab noch einen interessanten Wechsel. Also man hat Andermatt reingebracht für Hämlein. Also Hämlein hat da auch noch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, fand ich, beim Mann am Spiel. Hätte trotzdem aber damit gerechnet, und damit rechne ich jetzt auf jeden Fall auch, dass die nächsten Wochen nur noch Rama spielen wird.
Ja.
Ja, man hat Andermatt kam rein. Dann ist Tanku wieder auf Außen gegangen. Das sind ja so Sachen, die kennen wir aus unserer zweiten oder dritten Saison, aus unserer dritten, glaube ich, eher nicht mehr, aber aus unserer zweiten Saison auf jeden Fall, wo Tanku nicht mehr die Zehen bekleidet, sondern eher auf Außen geht. Und ja, es hat eigentlich auch gut funktioniert. Ja, Evseev war dann ein bisschen mehr auf die Zehen. Andermatt, mehr defensiv, nicht unbedingt Sechser, aber eher ein offensiver Sechser oder ein Achter oder so. Und das hat eigentlich, auch ganz okay eigentlich. Also nach vorne ging halt nicht viel.
Nach vorne ging nicht viel. Es hat halt ganz gut funktioniert nach hinten hin. Ne? Ja. Also hast halt relativ stabil gestanden. Das kann man schon so festhalten, glaube ich. Du hast ja dann nochmal versucht, dem Spiel einen Schub zu geben. Also irgendwie versucht das rings immer, indem er halt Bosic für Böhre bringt. Aber das...
Buche, ja, Entschuldigung. Kommentator auch so gesagt.
Ja, aber das ist eine Sache, die einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Also beide Stürmer laufen einfach nicht richtig. Also im Sinne funktionieren nicht. Ja. Funktionieren nicht richtig und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und ich muss halt sagen, irgendwie spieltechnisch ist mir Buche dann halt doch noch zigmal lieber als Bosic, weil Buche irgendwie mannschaftsdienlicher ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob er ihn einfach mal rausnimmt, um ihn zu schonen, oder ob Bosic halt Vertrag hat, dass er spielen muss.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was Bosic, das Frings, glaube ich, beim Uerdingen-Spiel halt gesagt, als man Buche rausgenommen hat, man wollte halt gefährlich durch Standard sein. Und Buche ist halt kleiner als Bosic und Bosic hat, glaube ich, auch beide Tore durch Kopfbälle gemacht. Beim 1-1 gegen 68 bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube nicht, da hat er es, glaube ich, mit dem Fuß gemacht. Aber ist ja auch Wurst. Aber er soll kopfballstärker sein. Und das ist vielleicht so die letzte...
So erzählen es die Mythen.
So die letzte Patrone. Also gegen Uerdingen hat er mir auch deutlich besser gefallen als Buhre, weil Buhre da halt auch unfassbar scheiße gespielt hat. Aber das trifft ja eigentlich auf so jeden zu. Trotzdem war Bosic da noch ein bisschen besser. Und deswegen glaube ich halt, dass er deswegen immer die Chance kriegt, weil er halt ein etwas anderer Spielertyp ist als Buhre. Und wenn du Düker für Buhre bringst, dann hast du quasi 1-1 getauscht. Dann ist das kein verändertes Spiel.
Kein Tor für kein Tor.
So ähnlich, genau. Ja. Du hast halt einen mannschaftsdienlichen Stürmer, der sich die Bälle erobert und verteilt. Düker sich immer noch ein bisschen stärker, dafür ist Buhre halt ein bisschen besser im Abschluss, aber halt auch nicht mehr so richtig, oder auch nicht richtig stark, obwohl er 2 Tore gemacht hat. Und Bosic ist halt eigentlich noch fast alles schuldig, aber ja, ist halt der Spielertyp, der vielleicht in der Situation vielleicht nochmal
kämpfen kann. Es eher schaffen würde.
Ja. Ja, aber gut, er hat es bisher noch nicht so richtig bewiesen und ich bin auch nicht mehr so richtig optimistisch, dass da noch was geht. Ja, ab dem Zeitpunkt quasi oder nach den beiden Wechseln gab es keine Entlastung mehr. Also die eine Guda-Chance war ja richtig gut. Aber danach war halt wirklich vorbei.
Ja.
Aber was ja auch nicht schlimm war, man hat sich auf das 1-0 halten und verteidigt. Man musste diese Punkte sich ermauern und das war der Plan und der hat funktioniert. Auch gab viele Standards, die man alle wegverteidigt hat.
Auch viele Ecken, ne?
Ja, genau, viele Ecken. Was habe ich gesagt?
Standard,
ja. Was eine Ecke ist, aber ja. Du hast es präzisiert, genau. Ecken, ich glaube, Ecken stimmt ja auch in dem Fall, weil ich glaube, Standard hatte man nicht so viele Freistöße in dem Fall, aber viele Ecken auf jeden Fall, die man alle weggemacht hat. Und wer mir besonders gut gefallen hat in dem Spiel, wer fast sagen, vielleicht mein Spieler des Spiels, fand ich, war Bünning. Bünning hat da wirklich sehr gut die Ordnung in der Abwehr gehalten.
Ja. Und weil muss man, also, das kann man auch kurz sagen, also Bünning ist halt eben so eine solide Nummer.
Ja.
Der bereichert jedes Spiel mit seiner Abwehr.
Stimmt, kann man so sagen, ja. Ist wirklich der beste Neuzugang eigentlich.
Ja.
Ja, Meppen hat Mannheim immer so ein bisschen, das war auch vergleichbar wirklich interessant, dass wie beim Uerdingen-Spiel. Also Meppen ist immer erst dann angelaufen, wann Mannheim so in die Räume kam, die einem unangenehm waren. Dann hat man da halt angegriffen und ja, hat dann halt dafür gesorgt, dass der Ball halt nicht gefährlich wird. Und das hat Uerdingen halt auch gemacht. Nur war Uerdingen halt noch krass torgefährlich, was wir nicht waren. Nee. Gut, aber Mannheim war auch einmal mehr. Ja, aber das war so, also war wirklich interessant, wenn man sich das nochmal anguckt, wie man da verteidigt hat und wie man da in Räume gegangen ist, die dann halt das Spiel das von Mannheim kaputt gemacht hat. War schon gut. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja ein Defensivfreund.
Ja.
Von daher fand ich das ganz schön.
Als Torwart ist das natürlich auch
vollkommen
in deiner DNA.
So sieht es nämlich aus. Ja, Putti und Krüger kamen dann für FCF und Tanku.
Ja, das sind nur Entlastungswechsel gewesen, ne? Also zum Schonen der Materialien.
Materialien, ja, aber es war auch kurz vor Ende, ich glaube 88 Minuten oder so. Ja. Dass man Putti noch reingebracht hat, weiß ich gar nicht. Wunderte mich, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich wirklich, um den Punkt wirklich komplett festzumachen. Ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Putti überhaupt in diesen beiden Spielen, dass er da Minuten kriegt, aber ja, hat mich dann auf jeden Fall gefreut für ihn. Und Putti, gerade im Uerdingen-Spiel, hat ja auch gezeigt, dass es gut war, dass er reingekommen ist. Ja, zusammenfassend könnte man einfach sagen, man hat quasi das Transparent, was die Fans mal aufgehangen haben. Jeder für jeden, für uns, für euch, für Meppen, kämpfen, Jungs.
Ja.
Oder das war schon das zweite Banner. Aber das hat man wirklich verinnerlicht. Es war wirklich ein Hammer, ein großer Kampf und ja, man hat füreinander gefightet. Und
die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wieso hat man sie dann dieses Banner zum nächsten Spielchen dann abgenommen?
Du meinst die Einstellung. Das Banner hängt ja schon länger nicht mehr.
Ja, aber anscheinend hängt das dann nicht mehr. Oder man muss es sie nochmal wieder verinnerlichen. Naja,
ich bin mir übrigens sicher, dass nach dem Uerdingen-Spiel, also das ist nur ein Bauchgefühl von mir, dass nach dem Uerdingen-Spiel, zum Bayern-Spiel wieder etwas von unseren Ultras kommen wird.
Ja, da bin ich mir auch fast sicher.
Weil die Mannschaft braucht es jetzt gerade, das hat Thorsten übrigens auch mal gesagt, die Fans haben ein gutes Gefühl, wenn die Mannschaft das braucht. Und ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass da was kommt, weil das hat unseren Spielern immer gut getan.
Ja.
Ja, Uerdingen, also war ja vor dem Spiel so ein bisschen so, wenn wir das jetzt gewinnen, dann sind wir quasi im Mittelfeld angekommen.
Ja, dann hast du halt schon noch eine gute
10 Punkte Vorsprung hätten sein können, ne?
Auf den Abstiegsplatz. Deswegen, also man fühlt sich schon so ein bisschen sicher. Uerdingen ja auch alles im Umbruch da. Die Spieler unzufrieden. Der Trainer zum gefühlt 74. Mal gewechselt.
Nee, doch nicht.
Also, ja, aber dieses Gefühl ist da, dass halt in der Mannschaft sehr viel Unruhe ist und alles hin und her fliegt. Und du weißt halt auch nicht, wie es finanziell um den ganzen Club steht.
Das ist das größte Problem.
Und die sollen ja auch kein Gehalt bekommen haben und keine Ahnung was alles. Da denkst du halt, okay, trainieren war halt eine Weile auch ein bisschen schwieriger bei denen, weil auch stadionmäßig das so ein bisschen komplizierter war. Sie haben ja jetzt ein neues Heimstadion in Lotte gefunden.
Die trainieren beim Hülser SV oder so?
Ja, irgendwie sowas.
Sowas. Also die haben auch erst haben die in der Grotenburg trainiert eine lange Zeit lang, aber die war dann halt, weil es ja keinen Greenkeeper gab, den man nicht bezahlen konnte, war die halt irgendwann so kaputt getreten, dass die Trainingsplätze halt ja unbespielbar waren. Mhm. Hat man in irgendeiner Zockerhalle trainiert, hatte Stefan Krämer gesagt. Stimmt. Wo halt drumherum Betriebsfeiern und sowas
waren. Wo war der Mann übrigens vorher?
Stefan Krämer?
Ja.
Der war mal bei Magdeburg. Magdeburg? Der war mal bei Uerding, bevor er da also der zuerst. Also
ich den, der ist mit Uerding noch im Kopf.
Ich denke, ja, der ist mit Uerding auf. Der ist mit Uerding aufgestiegen und dann.
Wie der erst bei Uerding gewesen.
Ja, dann haben sie ihn rausgeworfen, weil er nur Vierter war als Aussteiger. Und das geht ja gar nicht. Das ist ja wohl lächerlich, dass man da nicht sofort Erster ist. Und dann haben sie ihn rausgeworfen und ist Uerding abgestiegen quasi. Also in der Tabelle abgestiegen, runtergegangen. Ich weiß gar nicht, ob Krämer dann
zum. Ich liebe diese gesponserten Clubs.
Ja, das funktioniert. Investorenclubs funktionieren alle. Und dann ist er, glaube ich, zu Magdeburg gegangen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo dann auch nochmal dazwischen war. Mhm. Oder ob er dann direkt wieder zu Uerding zurückgegangen ist. Und macht er auch einen tollen Job. Also ist, glaube ich, mit Abstand der sympathische Trainer der dritten Liga.
Ja, könnte wohl sein.
Ja. Und ich weiß gar nicht. Also Uerding noch, genau. Also die Fans haben auch so für die Mannschaft gespendet, als dann so der Aufschrei kam. Oder
10.000 Euro oder sowas,
ne? Ja, 11.000. Ach, 11.000 irgendwas. Ja. Ja,
nein, alles gut.
Etwas andere
Dimension
und andere Umstände in dem Fall auch. Er hatte dann halt gesagt, dass die Spieler sich ihr Wasser selber kaufen müssen, dass Massage für die Masseure selber kaufen
das
müssen.
Das war ein Interview, ehrlich. Das kann man sich auch nochmal ruhig reinpfeifen, das war echt hammerhart.
Das war hammerhart, ja. Da hatte ich auch Gänsehaut, ehrlich gesagt, so ein bisschen, als das gehört habe, wo ich gedacht habe, was ist hier los? Unfassbar. Also quasi, zu dem Zeitpunkt hatten die ja, glaube ich, zwei Investoren, theoretisch, also ne, Ponomarev und die Noah Group, quasi waren beide schon noch da. Also Ponomarev will ja unbedingt raus, weil er merkt, hier ist irgendwie kein Geld zu verdienen. Und die Noah Group war schon da, hat aber irgendwie noch nichts gezahlt, weil sie gesagt haben, ja, wir warten erstmal ab, wie sich das hier alles entwickelt. Und
solange Ponomarev noch bezahlt, machen wir nichts.
Ja, so ähnlich. Also ja, alles sehr tricky. Also wer da mehr drüber hören möchte, sollte unbedingt bei unseren Kumpels vom Funk aus 05 mal reinhören. Die haben da auf jeden Fall mehrere Folgen zu gemacht, auch wie es mit Investoren oder also Investorenkarussell heißt die Folge, die kann man sich super gerne anhören, die ist echt interessant und wie die Noah Group so, welche Feinde die dann noch unter sich hat quasi und generell, wie man als Fan zusteht zu diesem ganzen Konstrukt und so, weil es ja doch ein Traditionsclub ist, der einem am Herzen liegt, also man guckt da immer so drauf und denkt, boah, Investorenclub, ey, das ist ja überhaupt nichts, was Tradition hat, überhaupt nichts, was man will und so weiter. Aber ja, es gibt halt immer zwei Seiten und die Fanseite darf man sich da auch unbedingt anhören. Also Funk aus 05, der KFC Uerding Podcast, gerne mal reinhören. Das sind super Jungs, die machen super Podcast, fast so gut wie wir. Und in dem Sinne, Shoutout, ich wusste, dieses Wort, das höre ich immer, das sagt Marcel und Jens, die sagen das immer. Und deswegen sage ich jetzt auch mal Shoutout an Funk aus 05. So, aber kommen wir jetzt zum Spiel. Wir haben lange drum herum geredet, wir haben uns lange drum gedrückt.
Ja, und aus Gründen.
Aus Gründen,
genau. Okay, genau genommen 4. Eigentlich 5.
Aber kommen wir erstmal zu einer erfreulichen Sache. Also,
kein Wechsel.
Genau, aber es gab auch noch eigentlich Promotion für uns und das hat mich so gefreut. Im doppelten Sinne eigentlich.
Also das war eigentlich der schönste Moment. Deswegen eigentlich schade, dass das Spiel so ausgegangen ist und bleibt es nicht komplett in guter Erinnerung, sondern halt nur die Zeit vor dem Spiel quasi. Ja.
Ganz vor dem Spiel gab es nämlich noch den Audiobeweis. Die nehmen ja jeden Montag oder jeden Dienstag besser gesagt die Folge auf, nach einem kompletten Drittligaspieltag eigentlich. Sag mal, ärgerlich, wenn man englische Wochen hat.
Audiobeweis sollte ja jeder unserer Hörer kennen quasi, ne?
Ja, wer jetzt sich auf jeden Fall. Liga
interessiert.
Aber jetzt, selbst wenn ihr diese letzte Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne rein, weil da hört ihr auch uns.
Ja, richtig. Lotterleben heißt die Folge.
Genau, also wirklich, also damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hatte vielleicht gedacht, dass wir dieses Loblied, was wir auf Markus Hünner und Veggie gesungen haben quasi, auf Thomas Wagner, was ja auch in Ordnung ist, weil wir mögen die beiden ja auch wirklich.
Also ja, richtig. Janik, das Schlimmste, du hast ja auch noch gesagt, danke, dass du so abgegangen bist und dann konnte ich dir rauf ja nur beantworten, ja, und das war auch noch pur ernst gemeint. Das ist ja das Schlimme.
Aber auch Janik Barkic und Tobi Schäfer sind ja auch super Kommentatoren und Moderatoren dieses Podcasts und halt generell auch von Magenta. Das darf man sich gerne anhören, aber da haben wir einen kleinen Auftritt. Aber wer unsere Folge gehört hat, hat das auf jeden Fall auch schon gehört. Ja, aber ich hatte sehr Herzklopfen, als ich das gehört habe, weil wussten wir halt nicht. Und das hat uns sehr gefreut. Danke nochmal dafür. Und
aufgrund dessen sind wir halt dann auch abends von Jan Neumann im Fernsehen erwähnt worden.
Genau, weil er hatte nämlich auch gesagt, dass er gerne den Audiobeweis hört und dass da Tobi und Lukas einen Fancast machen, das hat uns auch, also da bin ich wirklich aus den Wolken gefallen, da nie mit gerechnet. Ja.
Ich saß zu dem, muss ich ja leider ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vor der Glotze, hab das Spiel noch gar nicht gesehen und kriegte dann schon Nachrichten rein, so, hier, ihr seid gerade im Fernsehen erwähnt worden und so. Ich so, Alter, was, bitte?
Ja.
Voll schockierend.
Also Jan Neumann, du bist auch ein auch super Kommentator. Ein
ganz toller Typ, ja.
Ich habe die ganze Zeit versucht, dich, und falls du das hörst, auf Instagram und Facebook oder Twitter zu finden, aber leider ohne Erfolg.
Ja.
Ich hätte mich gerne sonst noch mal bedankt, weil das ja nicht selbstverständlich ist, dass man so erwähnt wird, aber es war ja auch Werbung für den Audiobeweis und was in Ordnung ist. Also wie gesagt, gerne reinhören, wenn diese Folge vorbei ist.
Was nicht heißt, dass ihr aufhören sollt, uns zu hören.
Nein, natürlich nicht.
So, jetzt müssen wir aber wirklich mal mit dem Spiel anfangen.
Jetzt müssen wir mit dem verdammten Spiel anfangen, ja. Ja, wie fängt man da denn an? Also ich habe mir natürlich Notizen gemacht, viele dazu, aber ich würde einfach mal sagen...
Wir können auch einfach sagen, es war ein großer Bockmist, bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube, unsere Hörer wollen ein bisschen was mehr.
Wahrscheinlich wollen sie wissen, woran hat es gelegen.
Dann möchten wir auch gerne wissen.
Ja, ich habe Theorien, ich sag da was.
Theorien, ja, ich würde es auch gerne mal direkt wissen. Also wenn da halt Thorsten Frings Lust hat, dann kann er gerne mal darüber mit uns quatschen. Oder Mario Neumann.
Ja. Also Meppen hat Probleme damit, wenn man relativ hoch angelaufen wird.
Ja.
Also Uerdingen hat auch direkt schon Gas gegeben. Also ich weiß nicht, wo die ihr Selbstvertrauen hergenommen haben. Das war ja auch so eine Sache noch, dass die den Torwart gewechselt haben vor dem Spiel. Also um neue Impulse zu geben. Das hat ja funktioniert offensichtlich. Aber die haben sehr stark gepresst, haben uns sofort in den Strafraum zurückgedrängt quasi. Also wirklich mit 5, 6 Spielern standen die zum Teil in unserem Strafraum. Also ist wirklich heftig. Die spielen ja eigentlich ein System, was wir auch spielen. Also 4-2-3-1 mit einem, mit einem echten Stürmer sozusagen. Aber wie die...
ja.
Also ja, da wollte ich nicht Tom Bure diskreditieren.
Ach, ich würde das gerne so doppeldeutig stehen lassen.
Okay, gerne. Ja, aber das hat uns sofort hinten reingedrückt und wir waren unsicher in der Ballbehandlung. Also es ging, viele Fehlpässe kamen dann, Fehler im Aufbau und es hat nicht so richtig funktioniert.
Ja, wenn du schon so sagst, Uerdingen spielt so ein ähnliches Prinzip wie wir, dann haben sie sehr gut aus unserem Spiel gegen Waldhof gelernt. Ja, denn sie haben halt gesehen, okay, Meppen presst direkt am Anfang, die kriegen schnell das Türchen hin und dann läuft's, irgendwie haben dann mehr Chancen und offensichtlich haben sie genau dasselbe versucht und das hat uns wieder so ein bisschen rausgebracht. Das ist so der Zwickau-Effekt, wie ich ihn gerne nenne.
Ja, das ist gar nicht mal, ist gar nicht so verkehrt, das stimmt wohl. Weil die haben unser Spiel genommen und es einfach besser gemacht, ja, das stimmt. Ja, selbst die Anfangsphase war ja, also noch vor der roten Karte, waren problembehaftet, weil wir kein Offensivspiel hingekriegt haben so richtig. Also wir hatten keine einzige Szene, die quasi in Strafraumnähe war. Max, das höchste der Gefühle war, wenn man quasi die eigene Hälfte verlassen hat. Aber meistens gab es Fehlpässe im Aufbau und dann hat Uerdingen sozusagen die Räume dicht gemacht. Also Uerdingen hatte gefühlt 2 Mann mehr auf dem Platz. Also die haben uns mit vielen Leuten angelaufen und standen aber hinten so, dass die alle Räume dicht gemacht haben. Und das ist einfach heftig,
ein unfassbar starkes Spiel,
was die gemacht haben. Genau, als wären da 20 Leute da gewesen. Ne?
Ja.
Das ist schon ein bisschen hart gewesen. Uerdingen, also die haben ja die Spiele davor, 4, 5 Spiele, glaube ich, irgendwie nicht gewonnen oder so. Oder nur eins gewonnen. Und da hat man schon gesagt, oh ja, mit diesen Situationen, äußeren Situationen, Unruhe im Verein, keine Trainingsmöglichkeiten.
Ja, wo soll das herkommen?
Wo soll das herkommen? Die werden wohl locker absteigen, aber wenn ich das so sehe...
Ja, dann haben sie gesagt, aus Meppen kommt das.
Ja, genau. Aufbauhilfe West haben wir geleistet. Also wir können das ja gut, wir haben ja Duisburg aufgebaut, wir haben Köln aufgebaut, jetzt haben wir Uerdingen aufgebaut.
Ja, und das alles, obwohl der Soli abgeschaffen wurde.
Ja, aber beim Meppen natürlich nicht.
Nein, beim Meppen nicht.
Nee, aber es ist sehr irritierend, also dass man wirklich, also das sind ja auch alles spielerisch gute Teams, ne? Also Duisburg war zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen die 1-0 verloren haben, eigentlich nicht drittligatauglich, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber Köln hat eigentlich ein starkes Spiel gemacht und Uerdingen hat jetzt auch gezeigt, dass die...
Aber Köln hat auch vorher eine lange, grottige Zeit gehabt, das ist ja auch so die
Sache. Ja, das stimmt. Heimspiel, noch kein Heimspiel gewonnen 2021 und dann kamen wir.
Ja, also man muss grundsätzlich festhalten, jede Mannschaft, die zu uns kommt, ihr solltet am besten vorher so ein paar Wochen richtig scheiße sein.
Ja, genau.
Dann kriegt ihr bei uns 3 Punkte geschenkt.
Außer seit Dresden natürlich. Also, obwohl, nee, Mannheim war es nicht. Mannheim war auch
Dresden,
scheiße.
Dresden, ich wollte gerade sagen, aber Dresden hat es ja auch einfach pur nicht nötig.
Ja, aber die haben uns vernichtet. Das war das Problem. Eben.
Die haben es ja nicht pur unser Mitleid nicht nötig. Die
nee, das war so kaputt. Ist richtig. Nee, ich meinte, aber Mannheim war ja auch schwach und das haben wir irgendwie ausnutzen können.
Ja, das ist ja auch noch so ein bisschen.
Aber normalerweise hier Ingolstadt.
Mannheim hat immer so schlechte Chancen.
Chancen mal.
Das mag sein. Ingolstadt war in Hinrunde so. Die hätten ja gegen uns, glaube ich, auf Platz 1 irgendwie springen können. Und dann haben wir die halt 2-0 geschlagen. Vielleicht brauchen wir sowas. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob Bayern 2 der richtige Gegner jetzt dafür ist. Aber
das gute alte Problem vom SV, was es schon zu Oberliga-Zeiten gab, gegen oben gewinnst du, gegen unten verkackst du.
Ja, deswegen haben wir gegen Dresden 4-0 verloren. Also, ja. Das ist halt Quatsch. Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich höre das höre ich von fast allen, das ist wohl so, aber das ist halt mal nicht wahr. Wir sind halt, waren wir da, wenn wir scheiße spielen, verlieren wir halt.
Fertig. Ja, gut, ja, okay, das, ja. Das ist aber sehr salopp zusammengefasst, Lukas.
Ja, man muss dazu sagen, obwohl ich jetzt schon viel gesprochen habe, waren die ersten 10 bis 15 Minuten, fand ich, relativ ereignislos. Ja. Also muss man einfach sagen, also es gab halt keine Torchance in dem Fall. Dann gab es halt einen Fallrückzieher von Kin Zombie und ja, der ging am Tor vorbei, also... Das war schon interessant. Ja, was aber unser Spiel geprägt hat, war, dass wir einfach kein Aufbauspiel hatten. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir haben wieder so gespielt, was ich absolut nicht leiden kann, dass wir halt mit den beiden Innenverteidigern hinten stehen. Die gehen halt ein Stück nach vorne, spielen dann auf Außen, dann geht's wieder zurück, ein bisschen in die Mitte und wieder zurück. Also wir hatten einfach keinen Spielaufbau. Wir hatten nur Ball hin und her Geschiebe. Und das war traurig anzusehen, das war schlimm anzusehen und das war einfach nur grottig. Und wenn wir keinen Spielaufbau haben, dann kriegen wir halt auch kein Spiel hin, logischerweise. Ja. Und kein Offensivspiel. Und das war so schlimm. Und wenn wir da mal einen langen Ball nach vorne geschlagen haben, dann konnte der zweite Ball nicht verarbeitet werden. Dann ist der Ball vielleicht vom Bure angenommen worden und dann war spätestens weg oder halt von Tankulic. Ich will jetzt nicht auf Bure rumhacken, nur generell. Oder Hämlein, Guda, alles was vorne war, war richtig mies. Und dazu kam halt noch, dass die Abwehr immer unsicherer wurde mit jedem Angriff, den Uerding gefahren hat quasi.
Ja, weil also du halt gesehen hast, dass du halt kontinuierlich für den Ball zuständig bist. Denn vorne funktioniert nicht viel, der Ball geht schnell verloren. Damit ist Uerding wieder im Anmarsch und du bist als Verteidigung wieder mitten im Spiel. Das heißt, du bist halt volle Pulle auf Konzentration gewesen und hast halt nicht mal, also natürlich bist du immer auf Konzentration, aber hast halt nicht mal diese Sekunde verschnaufen gehabt, weil du halt einen anständigen Angriff nach vorne hast. Das ist einfach nicht passiert.
Richtig, ja, das war wirklich ein Problem. Man konnte auch den Ball irgendwie nicht halten, mal, dass man den vielleicht ein paar Minuten mal in den eigenen Reihen hält. Das hat auch nicht funktioniert. Und wenn du halt Fehlpässe auf Fehlpässe spielst oder der lange Ball dann wieder abgefangen wird, dann kannst du einfach keine Sicherheit in dein Spiel bekommen. Und das hat so nicht funktioniert. Und dann kam halt die Krönung. Also ich werde es jetzt einfach mal wieder sagen, der Schiedsrichter hat ein schlechtes Spiel gemacht. Und das meine ich nicht nur wegen der roten Karte, weil die rote Karte war... Ja, also als ich das Spiel zu live gesehen habe, habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht mal ein Foulspiel und dafür rot zu geben, ist eigentlich ein Skandal. Ganz so krass würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sehen.
Ja.
Trotzdem finde ich die rote Karte hart und die muss man in der Situation nicht geben.
Ja, zumal du bist halt noch relativ früh im Spiel, das war 28. Minute. Und damit nimmst du natürlich so im Spiel ganz viel die Entscheidung schon vorweg.
Ja, Game Changer hat der Kommentator gesagt und das stimmt auch vollkommen. Um das nochmal eben zu sagen, also es gab einen langen Pass auf Grimaldi. Jibi, der dann halt vor ihm steht quasi und so ein bisschen Raumverteidigung gemacht hat, mit ihm mitgelaufen war, hat dann einen Zweikampf gegangen. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob er ihn trifft, aber Grimaldi macht es halt clever und sucht den Kontakt, nimmt ihn an. Der Ball geht dann halt auch zu Amin, muss man dazu sagen. Also ob das jetzt wirklich die Veränderung einer klaren Torchance war, kann man sehen. Der Schiri hat es so gesehen, dann kann man die rote Karte halbwegs vertreten. Und dann will ich das einfach mal so hinnehmen. Ich finde sie aber trotzdem sehr hart, diese Entscheidung.
Ist es gerade halt, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt im Spiel. So eine glattrote, wenn du da halt einem gelb vorbelasteten eventuell die rote für reindrückst, ist das immer noch eine andere Geschichte. Aber da halt glatt rot rauszuziehen, ist schon eine harte Nummer.
Es wird ja immer der Vergleich so ein bisschen gezogen. Hier am gleichen Tag hatte Ferl ein Nachholspiel gegen Ingolstadt. Also es gab ja relativ viele Nachholspiele. Irgendwie am Dienstag gab es eins und am Mittwoch gab es fünf. Mhm. Und Ferl hat in der zweiten Minute eine glattrote Karte gekriegt, ist dann 1-0 in Rückstand gegangen, etwas später natürlich, und hat aber noch das 1-1 sich erkämpft. Und dann kann man natürlich auch sagen, ja, wieso schafft es denn der Aussteiger Ferl gegen den zweitplatzierten oder drittplatzierten Ingolstadt und wieso lassen wir uns so abschlachten? Ist eine Frage, die kann man stellen. Meine Antwort darauf ist, Ferl hat in der zweiten Minute eine rote Karte gekriegt. Da ist eine Trotzreaktion wahrscheinlich einfacher, als wenn du halt 28 Minuten lang schon auf die Fresse gekriegt hast, quasi von Uerding, also spielerisch, ne? Also es stand ja noch 0-0. Mhm. Aber du hast halt bist halt schon komplett verunsichert gewesen, weil der Gegner halt sehr, sehr stark war. Und wenn du dann die rote Karte kriegst, ist das, glaube ich, kannst du keine Trotzreaktion rausbringen. Vor allen Dingen, wenn die rote Karte noch sehr, sehr streitbar ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sie bei Fair gefallen war, aber ich gehe mal stark von einer etwas klaren roten Karte aus.
Ja, im du bist dann halt nur einfach noch
absolut geplättet. Komplett verunsichert und ja, wirklich Wahnsinn. Also das, deswegen würde ich den Vergleich da nicht gerne zulassen. Ja, gab dann auch den ersten Wechsel direkt, also 5 Minuten später. Andermatt kam für Tanku. Ein Wechsel, wie würdest du den ungefähr sehen? Kann man?
Ja, schwierig. Wahrscheinlich an der Stelle sinnvoll gewesen, aufgrund dessen, wir haben uns ja vorhin da schon drüber unterhalten, ja, du sagtest selbst auch, dass Tanku zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel geleistet hatte im Spiel. Dann ist das mit Sicherheit eine Sache, die angebracht ist. Auf der anderen Seite nimmst du dir halt natürlich mit Tanku halt einen Offensivspieler, der halt die Kreativität in den Aufbau bringen kann, wenn du denn einen hinbekommst.
Ja, ja genau, das ist ja der Punkt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war schon klar, mit dieser roten Karte werden wir dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Ich gehe mal davon aus, dass man dann versucht hat, einen 0-0 zu halten. Ist natürlich, es hat ja krachend nicht funktioniert. Eine krachende Niederlage stand ja auch im Mapner-Spielbericht. Und es ist in die Hose gegangen. Die Idee dahinter war höchstwahrscheinlich, also Egra ist ja in die Innenverteidigung gegangen. Das heißt, man hat einen Sechser dann dafür geopfert und hat dann einen Sechser für einen Zehner gebracht. Man hatte ja noch Willi F. Seeb auf dem Platz. Und Andermatt, dass die beiden sich sozusagen um Tankus Rolle ein bisschen kümmern, aber halt auch mit stärkeren Defensivaufgaben. So hätte ich das jetzt vermutet. Ja. Gut, es hat nicht funktioniert. Von daher kann man sagen, was soll die Scheiße, weil 3 Minuten später fiel das 0-1. Auch eine Szene, die unglücklich war, weil Grimaldi hat das 1-0 gemacht im Kopfballduell mit Egerer. Wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man einfach, dass der Mann mindestens einen Kopf größer ist. Und da hast du als Egerer keine Chance in den Zweikampf. Die Frage ist natürlich, warum steht Egerer gegen ihn im Zweikampf und nicht Lars Bünding? Lars Bünding ist ja wahrscheinlich Kopfball stärker und auch größer, auf jeden Fall größer und sollte eigentlich gegen Grimaldi also ebenbürtiger sein im Kopfballduell, sag ich mal. Ja. Wenn ich die Szene noch richtig im Kopf habe, dann stand Bünding halt relativ in einem Raum, wo er nichts verteidigen konnte. Es war zwar ein langer Ball und es war, glaube ich, kein Freistoß, es war einfach nur eine Flanke. Auch ein bisschen ärgerlich, dass Erik halt weggerutscht ist beim Versuchen, es zu verteidigen. Den hätte er wohl haben können und müssen. Hat ihn aber nicht bekommen und so stand es halt 0-1. Und ab da war schon klar, das wird heute nichts mehr. Also so krass noch nicht. Also bei einem 0-1 kann man immer noch sagen, ja, im Standard kann man vielleicht irgendwie noch einen reinlacken. Aber das wurde schon klar, wenn man auch schon die 36 Minuten so klar unterlegen war und die rote Karte ja nicht geholfen hat, dann war klar, das Spiel ist heute durch.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, man hat noch ein bisschen versucht, nach vorne zu spielen. Das hat man so unfassbar kläglich zu Ende gespielt, dass ich davon nicht von Offensivbemühungen sprechen möchte, ehrlich gesagt. Aber ja, es ging ein bisschen nach vorne, aber boah, nee, das war einfach nur traurig.
Ernsthaft war da nicht zu erkennen.
Nee. Ja, das 2-0 kurz vor der Halbzeit hat uns dann komplett das Genick gebrochen. Also dann war klar, jetzt geht definitiv nichts mehr. Also es war wieder in der 44. Minute eigentlich eine schöne Eckenvariante. Also über mehrere Stationen kurz gespielt. In die Mitte Leukimia. Ne, ich habe schon öfter mal Kritik an ihm, sagen wir es anders, ich äußere ja eigentlich keine Kritik an gegnerischen Spielern, aber ich weiß noch, als er nach Uerdingen gekommen ist von Bremen, hatte ich gedacht, okay, der gescheiterte Bremer Innenverteidiger geht jetzt zu Uerdingen und war ja schon in der Bundesliga nicht drittligatauglich und dann geht er halt zu einem Aufsteiger. Aber nö, er hat sich eigentlich ganz gut gemacht, ist ja auch Kapitän und hat diese Szene so stark zu Ende gespielt oder so stark als Tor dann vollendet, da muss man einfach Respekt zollen. Also den hat er wirklich stark gemacht.
Was für ein schönes Tor,
das muss man ganz einfach mal sagen. Leider ein schönes Tor, also er hat sich gegen Ose so unfassbar stark durchgesetzt. Ja. Die beiden sind ja körperlich ähnlich, also relativ groß und eigentlich auch stark, aber Leukimia hat seinen Körper so stark eingesetzt, er hat sich immer vor dem Ball, also vor Ose und vor dem Ball gedrückt und dann konnte er den schön mit einer Körperdrehung einschieben. Also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. Wird wahrscheinlich nicht in den Top 10 landen, aber das hätte es eigentlich verdient gehabt, weil das perfekt wirklich stark gemacht.
Ja, eigentlich auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann war Halbzeit und es gab ja einen Dreifachwechsel. Also man hat Putti gebracht, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen.
Überraschung Nummer 1. Ja, auf der Bank war er.
Auf der
Bank dass er spielen würde, war für mich dann irgendwie auch logisch,
ja,
dass man ihm so ein bisschen erste Einsatzzeit geben wird, damit er sich wieder ein bisschen reinfinden kann insgesamt. dass es gleich eine ganze Halbzeit ist, damit hatte ich halt natürlich auch nicht gerechnet.
Ich glaube, da ist man ein hohes Risiko gegangen. Also ich weiß natürlich nicht, wie fit er jetzt wirklich ist, aber ja, ich glaube...
Man hat es auch gesehen, finde ich, so Richtung Ende der zweiten Halbzeit, dass er schon langsamer wurde.
Klappt,
war.
Ne? Ja, gut. Ja,
das hast du schon gesehen.
Bei vier Toren.
Also, Putti ist ja, ja eigentlich ein guter Läufer.
Ja, und die ersten Minuten waren auch richtig stark. Also, was heißt richtig stark? Also, für Meppner Verhältnisse war... Also, er hat wirklich gute Bälle gespielt. Also war, glaube ich, der beste Meppner dann in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit.
Ja.
Aber ja, Bosic und Rama kamen dann noch für raus gegen Egerer, Bure und Hämlein. Alles eigentlich auch Wechsel, wo ich sage, verstehe ich, weil ein Egerer gegen Grimaldi hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Da musste man halt den etwas größeren, auch stärkeren Putti bringen. Bosic hat mir gesagt, ist ja eigentlich mehr der Spielertyp, Standard zu werden. Mhm. Und dann Rama. Ja, ist halt Rama, ne? Also Rama ist spielerisch stärker als Hämlein. Hämlein ist vielleicht ein bisschen besser, was so lauter. Flanken angeht. Lauter auf jeden Fall, genau. Also er kommt auch immer wieder ordentlich geschrien. Aber Rama, der sucht das Dribbling und kann da auch mal ein, zwei, drei Leute ausspielen. Hat jetzt nicht so funktioniert, obwohl er halt auch ein bisschen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Ja, aber wie gesagt, was mir richtig gut gefallen hat, waren lange Bälle von Putti. Und da muss ich sagen, das gibt mir ein bisschen Hoffnung fürs Bayern-Spiel, weil Aufbau über Puttkammer funktioniert. Aufbau über Bünning, Egerer, Evsejew, wie auch immer, meistens Jibi auch, aber gut, der ist erstmal ein paar Spiele raus, funktioniert halt nicht so gut. Gerade auch, wir immer wenn Jibi spielt, spielen wir kurze Abstöße. Und das hat mir das bin ich ja nicht so der Riesenfan von. Langes Holz nach vorne und hoffen, dass er irgendwie verteilt wird, ist auch nicht gut, aber so ein Mittelding wäre vielleicht gut, weil wenn man halt so mit fünf Leuten angelaufen wird, ist es nicht so geil, wenn der Ball im eigenen Strafraum ist.
Das ist so.
Ja. Und lange Bälle von Putti kamen auch immer an, oder wenn er sie dann mal gespielt hat am Anfang der zweiten Halbzeit, das hat mir gut gefallen. Meine große Hoffnung, dass er für 90 Minuten, er muss, ist scheißegal, er muss fit sein. Also er wird 90 Minuten gegen Bayern spielen.
Meinst du?
Ja, natürlich. Wer soll sonst?
Ja.
Also klar, man könnte jetzt darauf hoffen, dass Yannick wieder fit ist, dass dann Ose in die Mitte gehen kann und Yannick nach außen. Allerdings, es führt kein Weg an Putti vorbei. Wir haben vor ein paar Spieltagen, vor ein paar Podcasts noch gesagt, dass Meppen eigentlich nichts überstürzt werden sollte, was Verletzungen angeht. Gerade was hatte Kleinsorge nochmal für eine Verletzung?
Leistenbruch,
genau. Und da haben wir ja gesagt, da freuen wir uns, dass der SV Meppen das nicht überstürzt und so weiter. Ja, und jetzt stehen wir vor der Situation, wo es heißt, ja.
Aber Putti hat lange genug vorher gehabt, meinst du?
Ja, Putti hat jetzt zwei Wochen lang mit der Mannschaft trainiert. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass er, wenn man ihn schon bringt, in Mannheim halt, dass man ihn in Mannheim schon ein paar Minuten gebracht hat und jetzt halt eine ganze Halbzeit, dass es dann für ihn einfach reicht.
Hoffen wir es.
Ja. Ja, wie gesagt, Rama hat auch ein bisschen frischen Wind gebracht. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, wer jetzt überhaupt rausgehen sollte gegen Bayern. Also dass Rama spielt. Ich habe eigentlich schon mit ihm in der Startelf in diesem Spiel gerechnet. Halt auch aus Belastungssteuerungsgründen. Aber jetzt brauchen wir einfach einen Rama. Na ja gut, vielleicht reicht es bei ihm auch noch nicht für 90 Minuten frische, ja. Ne? Fit ist die Frage, wie fit ist er? War ja auch lange raus. Trotzdem, eigentlich müsste auch Rama spielen. Aber gut, da haben wir Gott sei Dank halt noch,
da hast du noch Möglichkeiten,
ja. Guder und Hämler waren beide schwach, also eigentlich könnten beide raus. Also einer von beiden, ist egal wer in dem Fall, für Rama. Aber da müssen wir mal abwarten, wie es war. Ja. Hatten wir vorhin ja schon gesagt, Uerdingen kopiert unser Spiel und verperfektioniert es. Halt so, wie Zwickau es auch gemacht hat in der Hinrunde. Nur halt, dass Uerdingen spielerisch noch deutlich stärker war als Zwickau zum Beispiel. Und wenn Uerdingen mal nach vorne gespielt hat, dann waren die auch immer krass gefährlich. Ja, bei uns war es halt so, ja, bis zum Strafraum sieht das eigentlich immer ganz gut aus. Allerdings, danach halt nicht mehr so richtig. Wir hatten auch die erste gute Chance in der 53. Minute, muss man dazu sagen. Also wirklich die erste Chance im Spiel quasi.
Ja, die auch ein bisschen bitter.
Ja, ging nicht aus Tor, keine Chance auf den Spieler raus, sondern einen Standard, einen Freistoß. War dann halt bezeichnet, dass dann so die erste Chance so entsteht, so ein bisschen, ja. Deswegen ist halt die Frage, wenn wir halt nur bis zum Strafraum einigermaßen Fußball spielen können und in diesem Fall halt ja wirklich auch nur, weil der Gegner halt schon ein, zwei Gänge zurückgeschalten hat. Gut, man muss immer dazu im Hinterkopf behalten, wir waren ein Mann weniger.
Ja.
Ganz klar. Deswegen bin ich noch nicht so krass negativ wie viele andere in den sozialen Netzwerken.
Ja, Medien. Da ging es wirklich gut ab nach dem Spiel,
das muss man auch sagen. Ne? Ja, gut, das ist verständlich. Da sind die Emotionen dabei und da, das ist
ja. Ja, aber also auch bei allem, was wir diese Saison schon erlebt haben, und das waren ja schon einige Berg- und Talfahrten,
das ist,
war es schon richtig heftig, fand ich.
Ja. Ja, die Frage ist trotzdem, was ist unser Offensivkonzept? Ja. Wieso hat es nicht funktioniert? Und was müssen wir jetzt tun, damit es gegen Bayern halt funktioniert?
Was ist unser Offensivkonzept und wann wird es der Mannschaft vorgestellt?
Genau. Ja, weil ich kann das halt ja wirklich auch nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, ja, wenn man auch auf die anderen Spiele zurückguckt. Zum Beispiel, wir gucken jetzt, sagen wir mal, Mannheim, Tor nach Standard. Hat funktioniert, wir haben 1-0 gewonnen. Aber trotzdem, danach ging halt wenig. Umschaltmomente war noch das höchste der Gefühle, allerdings waren die meisten halt auch relativ schwach. Dann hast du davor 4-0 gegen, oder davor hast du noch 1-0 verloren gegen Köln. War es halt, ich sag jetzt mal, 70 Minuten, ja, nee, ist zu viel. War es jetzt, eine Halbzeit auf jeden Fall, quasi vorm des Gegners Tor und hast es nicht geschafft, den zu versenken. Dann hast du davor 4-0 gegen Dresden verloren. Und das Spiel davor, weiß ich schon fast gar nicht mehr, aber müssten wir eigentlich gewonnen haben. Vor Dresden haben wir da zufällig gewonnen.
Bestimmt.
Haben wir bestimmt irgendwann gewonnen. Wir ich glaube, da haben wir 2-2 gegen Kaiserslautern gespielt. Kann mich an die Tore nicht mehr ganz erinnern. Also das 1-0 von Hämlein war nach einer Flanke auf jeden Fall. Und das 2-2 war ein Elfmeter, genau. Ja, ich konnte mich gerade noch so erinnern. Ja. Und davor haben wir 2-1 gegen Halle gewonnen. Und das war sozusagen das einzige Spiel, was, glaube ich, auch im Konsens der Fangemeinde so als gutes Spiel angesehen wird. Weil die meisten Spiele, und das war jetzt halt auch nur ein 2-1, ne, waren halt alles knappe Dinger. Wir haben das Einzige, was wir, glaube ich, noch höher gewonnen haben, waren 2-0 oder ein 3-1 oder so. Haben wir mal 3-1 gewonnen?
3-1?
Ja. Weiß ich nicht. Ja, okay, was mit zwei Toren, mit zwei Toren Unterschied ist das. Und gerade jetzt auch Uerding, die jetzt 4-0 gewonnen haben, hatten den schlechtesten Sturm und haben sich aber jetzt so krass befreit. Und diesen befreiten Moment, der fehlt uns einfach noch. Gut, ich meine, so ein 2-0 gegen Ingolstadt ist natürlich eine coole Sache.
Ja.
Allerdings ist die Art und Weise, wie wir halt nach vorne spielen und wie wir generell spielen, nicht so, dass du sagst, jo, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt spielen wir geilen Fußball und so weiter. Das hatten wir halt nur
die Jahre davor. Letzten Endes immer wie ein Produkt des Zufalls.
Das kommt auch noch dazu.
Sehr gute Offensivmöglichkeit hattest, das auch noch verwandelt hast. Und dann hast du dann jetzt plötzlich nichts, worauf du zehren kannst und sagen kannst, alles klar,
das machen wir noch mal
können
so.
Wir aufbauen, da können wir im ähnlichen Prinzip das Ganze nochmal machen. Das, als ob es wie weggeblasen wäre. Okay, wir haben Tor, juhu, Jungs, was machen wir jetzt? Achso, wir spielen immer noch Fußball, weiter geht's.
Ja, oder was machen wir jetzt? Ja, mit 10 Mann halt hinten drin stehen.
Ja.
Gut, das ist nicht verwerflich. Und ganz ehrlich,
kannst du machen, aber kann halt auch daneben gehen.
Ja, ich bin mal gespannt, wie wir jetzt gegen Bayern spielen. Also Bayern könnte wirklich noch ein Spiel sein, wo eine Reaktion noch passiert. Aber wenn man sich anguckt, was danach für Spiele kommen. Danach müssen wir nach München zu Tügütschü.
Ja,
Ingolstadt. Dann kommt Wiesbaden und dann kommt Ingolstadt, genau. Und das sind drei Spiele, da erwarte ich den krassesten Anti-Fußball, den wir machen. Wir werden Beton anrühren, wie es nur geht. Wie gesagt, Bayern könnte ich mir noch eine Reaktion vorstellen. Jetzt erst recht Mentalität. Allerdings wird danach, also wenn das erfolgreich sein sollte, oder selbst wenn es nicht erfolgreich sein sollte, wir stehen ja noch über dem Strich. Das wird, wahrscheinlich wird man sich das immer vor Augen führen und sagen, wir haben 5 Punkte mehr als der erste Abstiegsplatz. Wir haben 33 Punkte aus, keine Ahnung, wie viele Spiele haben wir jetzt? 28?
Das ist 29. Spiel müsste es gewesen sein, oder?
Ich meine 28. Also es war ja ein Nachholspiel. Ich glaube, wir haben jetzt 28 Spiele. Ich glaube, der 29. Spieltag kommt jetzt. Aber ist ja auch egal. Wir haben auf jeden Fall mehr Punkte als
Spiele. Was richtig ist, weil, was richtig ist, 10 Spieltage sind
noch,
ja.
Ja, ja. Genau. Genau, 10 Spieltage haben wir noch. Wir müssen noch 12 Punkte holen. Dann sind wir safe, kann man so sagen. Das heißt, 4 Siege müssen es sein oder halt ein paar Siege und viele Unentschieden ermauern. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir wieder die Corona-Taktik rausholen und sagen, wir müssen irgendwie vorne einen reinmogeln, irgendwie durch Standards vielleicht. Und dann stehen wir halt mit allem an dem Tor. Und das fabrizieren wir jetzt den Rest der Saison. Obwohl, es wird wehtun, das sage ich jetzt auch einfach mal so, es wird wehtun. Allerdings ist das leider das einzige Mittel, wie wir jetzt Punkte holen werden. Wie gesagt, das nächste Heimspiel, vielleicht wenn da auch noch ein bisschen was kommt von Fanseite aus Anfeuerung, Unterstützung, dann ist es, glaube ich, immer einfacher für die Mannschaft. Ja, ich glaube, Meppen ist wirklich auch ein Verein, dem fehlen die Fans mehr als anderen. Also wenn du jetzt nach...
Aber da kann ich den Verein auch beruhigen, den Fans fehlt auch der Verein.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, wer ganz oben steht, ne, da setzt sich jetzt Qualität richtig durch. Ne? Dynamo Dresden ist zwar auch eine Mannschaft, die unbedingt von Fans unterstützt werden muss, allerdings hast du dann jetzt die ersten drei halt Dynamo Dresden, Hansa Rostock und Ingolstadt. Ingolstadt. Das sind alles super heftige, individuell starke Vereine. Dann ist schon eine kleinere Lücke. Und dann kommt, glaube ich, Wiesbaden oder Saarbrücken, genau, Saarbrücken. Saarbrücken und Verl schwimmen noch ein bisschen auf der Aufstiegs-Euphorie. Das geht, glaube ich, auch noch ohne Fans ganz gut. Und ja, dann kommen halt so auch so langsam in unsere Gegenden, wo halt Fans schmerzlich vermisst werden. Ja. Magdeburg, Kaiserslautern sind eigentlich auch alles Duisburg. Teams, Duisburg, genau, alles Teams, die ja eigentlich nicht da unten hingehören. Also eigentlich deutlich weniger als wir und die stehen dann unter uns. Ja. Ja. Und ja, Lübeck, bitter, dass die Euphorie nicht mitgenommen haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass denen auch so vielleicht dann die Fans fehlen. Ja. Support ist nicht da. Die spielerische Qualität fehlt so ein bisschen. Die ist ja bei Saarbrücken und Fair noch eher da. Die haben ja echt gutes Team. Ich weiß gar nicht, wo Fair das überhaupt her hat, aber die spielen ja einen richtig starken Fußball. Saarbrücken hat, glaube ich, noch ein bisschen Geld. Die können halt noch da was machen. Ja, aber gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwieft.
Ich wollte gerade sagen, im Prinzip sind wir schon quasi
ja, wir haben die Tore dann
durch, genau. Deswegen also sollten wir vielleicht noch eben schnell abreißen, was denn da noch passiert ist. Also es kam ja in der 74. Minute Pio dann noch für Seef rein, ja, was halt auch dem Spiel nichts gebracht hat.
Nee, hat ihm nichts genommen und nichts gebracht. Also. Nee. Gelbe Karte, Pio sieht auch gut.
Ja, gut. Irgendeiner muss Thilo ersetzen.
Ja. Ach ja, eine Sache noch, da habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Körpersprache. Ich weiß nicht, ich kann der Mannschaft ehrlich gesagt, also nach den 3-0 war auch die Körpersprache weg, klar.
Ja.
Allerdings hat man in der zweiten Halbzeit noch irgendwie versucht, da noch was zu machen. Es hat zwar nicht funktioniert, aber man hat nach vorne gespielt, man hat es versucht. Man hat aber auch immer auf die Fresse gekriegt. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass da halt, wenn nichts zustande geht, das war ja bei Dresden ähnlich, dass es dann halt auch scheiße ist, dass man dann sagt, ja, da darfst du dich nicht aufgeben. Es mag auch richtig sein, aber ich kann das halt doch irgendwie verstehen, dass es da nicht so richtig funktioniert. Die Mannschaft kann ja fighten, wenn es drauf ankommt. Mannheim hat man ja gesehen, das ist ja einfach das perfekte Beispiel. Aber wenn du halt ja von Schiedsrichterseiten auf die Fresse kriegst, wenn du dann ja Gegentore frisst und ja, dann kann ich das doch verstehen, dass es dann halt hinten raus nicht mehr so funktioniert mit der Körpersprache. Ja, aber dann die beiden Tore besprechen wir noch eben. Ja, also bei beiden Toren war bezeichnet, dass Uerding immer den zweiten Ball bekommt, also rausgeköpft aus der Abwehr vielleicht, aber der zweite Ball war dann beim KFC und entweder war der Schuss dann drin, das war ein 4-0, abgefällt zwar noch, aber das 3-0 war auch ein sehr, sehr schönes Tor, das hätte auch Top-10-Niveau gehabt.
Das 4-0 war in dem Sinne noch bitter, als dass Erik den vielleicht noch hätte haben können, wenn er nicht abgefälscht worden
wäre. Ja, genau. Ja, aber das 3-0 war wirklich ein starker Pass auf die Außen, der dann in die Mitte gelegt wird von Euen, auch ein Hammer-Spieler. Ich habe noch nie von dem gehört, also man kriegt ja doch, ich gucke ja ab und zu mal Konferenz, wenn wir nicht spielen, und dann kriegt man ja so ein paar Spiele halt irgendwie mit, ne? Aber von Euen, Alter, der war ja wahnsinnig stark.
Ja.
Also das war wirklich der Spieler, der Man of the Match, würde ich sagen. Und da hat Uerding, glaube ich, noch viel Spaß dran und der hat dem Spiel wirklich gut getan. Der hat quasi alle Angriffe liefen über ihn, hat dann halt auch das Tor so mit vorbereitet beim 3-0. Ja, und ja, das 3-0, 4-0, also ne, danach war das Spiel rum. Echt, eine Riesenchance gab es, glaube ich, in der letzten Minute noch. Da hätte es auch 5-0 ausgehen können, die Erik pariert hat. Da muss man einfach sagen, ja, 5-0 hätte es ausgehen können. Wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gewesen, aber das 4-0 war leider hochverdient.
Ja.
Muss man so sagen.
Schöner kann man es gar nicht mehr ausdrücken.
Schön.
Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir es jetzt besprochen haben und ich hoffe sehr, dass ich so ein Ding diese Saison nicht nochmal besprechen muss.
Ja, es ist schwierig, ne? Also man muss ja einfach mal dazu sagen, in diesem Spiel kam wieder mal viel zusammen. Uerding hat einfach bewiesen auch, dass sie ein spielstarkes Team sind, dass die da unten eigentlich nicht reingehören und die hätten wahrscheinlich eher im oberen Drittel mitgespielt, wenn diese ganze Unruhe im Verein nicht gekommen wäre, wenn die einfach hätten vernünftig trainieren können, verdammt nochmal, dann hätten die wahrscheinlich eher oben mitgespielt als unten und jetzt setzt sich vielleicht individuelle Stärke durch. Das ist schwierig so zu sagen, ob das jetzt ist, weil die ja auch viel Grütze gespielt haben, aber ich könnte mir vorstellen, da wir jetzt gut mitgeholfen haben, dass die da unten rauskommen. Und das ist ärgerlich, weil das jetzt schon der zweite ist, den wir da unten rausgeholfen haben. Köln lassen ihn so ein bisschen außen vor. Sind immer ein bisschen runtergerutscht, aber pendelten sich immer überm Strich ein. Mhm. Aber Zwickau war letzter, haben wir hochgeholt. Duisburg war letzter, haben wir hochgeholt. Ja gut, Uerding war nicht letzter, aber die waren unterm Strich. Die Hohenwert haben wir jetzt wieder hochgeholt. Und alle, ja gut, Uerding noch nicht, aber die anderen stehen alle über uns. Obwohl, nee, Duisburg auch nicht. Aber Zwickau steht ganz klar über uns. Die haben noch 2 Spiele weniger und haben 6 Punkte mehr oder so. Also, oder 3 Punkte mehr. Da muss man einfach sagen, dass das ist einfach Wahnsinn. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns da rausarbeiten. Also deswegen, ich erwarte eine krasse Reaktion gegen Bayern. Ich bin froh, dass es ein Heimspiel ist. Es könnte uns eventuell helfen, auch wenn die letzten Heimspiele natürlich alle nicht so gut gelaufen sind. Trotzdem glaube ich, dass uns das hilft. Ich erwarte personelle Änderungen. Ich hoffe, dass das, also Bure darf gerne noch spielen. Ich hoffe aber, dass Rama reinkommt. Ich hoffe, dass Putti reinkommt. Die beiden müssten eigentlich unbedingt spielen. Ich hoffe, dass sie fit genug sind. Wenn die nicht fit sind, dann ist das halt so. Dann müssen die definitiv draußen bleiben. Da geht die Gesundheit vor. Das haben wir auch immer gesagt. Aber wenn die jetzt halt schon zwei Spiele gemacht oder zwei Spiele halt reingekommen sind, gehe ich davon aus, dass eigentlich die fit genug sind für jetzt 90 Minuten.
Ja.
Und das ist halt, ja, das ist halt meine Hoffnung, dass wir jetzt eine Trotzreaktion zeigen, dass wir gewinnen, egal wie. Wir können auch einfach ein scheiß 1-0 irgendwie, jetzt kommt es nicht mehr darauf an, dass wir die Saison vernünftig irgendwie zu Ende bringen. Es geht nur darum, dass wir noch 12 Punkte sammeln.
Ja, also überm Strich bleiben. 12 Punkte ist mir egal, Hauptsache überm Strich.
Gut, von mir aus, ja. Ich meine jetzt aber, dass man so die Punkte, schnellstmöglich die Punkte in Klassen halt reichen, wie viele es auch immer nicht sein müssen. Es sind immer diese, in der Bundesliga sagen wir 40 Punkte, in der dritten Liga sagen wir 45 Punkte. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass wir die schnellstmöglich sammeln. Und ich gehe aber leider davon aus, 10 Spiele haben wir noch, dass es
ja,
eng wird. Ich glaube, wir spielen so krass um den Klassenerhalt haben wir noch nie so richtig gespielt. Also wirklich bis ganz zum Schluss. Ich meine, immer so 3-4 Spieltage vorher war immer safe, mindestens.
Das schaffen wir wahrscheinlich nicht.
Das schaffen wir definitiv nicht, nee. Ja. Und deswegen, die Leistung ist Trümmer gewesen. Es gab viel zusammen. Wir haben hoffentlich alles angesprochen. Ich will nichts schönreden. Ich will aber auch nicht auf allem rumhacken. Ich hoffe, das haben wir klar ausgedrückt, wieso diese Niederlage zustande gekommen ist. Und jetzt hat die Mannschaft nur eine Chance. Und das ist Bayern. Wenn das genauso in die Hose geht, dann müssen wir uns unterhalten, wie es wieder besser werden kann. Und da ist dann vor keinem, da ist keiner vor Kritik geschützt. Gut, wir kritisieren immer, aber dann gehen wir drastischere Maßnahmen.
So.
Das klingt so. Dann fahren wir dahin und kacken den vor die Tür.
19:12, jetzt wird's schmutzig.
Dann fahren wir dahin und kacken den vor die Tür, das verspreche ich euch. So, um auf einer positiven Note zu enden.
Ich bin nur der Fahrer, genau, um eine positive Note zu enden, hat uns vor einigen Tagen mal wieder eine wunderschöne Kritik erreicht auf der Apple Podcast App.
Richtig.
Und zwar vom User, ja, Mitte First, Mittelst, Mitte Onest. Man weiß es nicht.
Mitte First kann ich mir vorstellen.
Mitte
also
First,
erste Reihe, Mitte, so dass
ja,
Mitte
auf der First, Süd ja.
immer ganz in der ersten Reihe steht, zum Beispiel auf der Nord irgendwie so.
Wollen wir mal sagen Mitte First. Also, Mitte, wenn du so nicht heißt, klingt auf jeden Fall cooler als alles andere. Und der hat geschrieben, Lukas.
Ich soll vorlesen.
Achso, oder soll ich?
Du darfst gerne vorlesen. Du hast eine schönere Sprechstimme.
Ich habe eine schöne. Hallo. Top-Fancast. Ich höre den Podcast der beiden mittlerweile seit den Anfängen der Corona-Zeit, da ich nichts verpassen wollte durch Spiele ohne Zuschauer etc. Und so der Austausch wegfiel. Ich muss sagen, ich fühle mich immer bestens informiert und noch besser unterhalten. Mittlerweile schaue ich die Spiele auch über Magenta und kann sagen, dass meine Meinung oft übereinstimmt mit der Meinung, die im Podcast vertreten ist. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter. Ich bin auf jeden Fall ein treuer Hörer. Liebe Grüße aus Lingen. Die Grüße gebe ich gern zurück nach Lingen.
Dito.
Hat uns sehr gefreut und wundervoll. 5 Sterne sind auch direkt mit reingeflossen bei der Podcast-App. Das brauchen wir. Wir brauchen euren Support, weil wir haben sonst nichts. Deswegen brauchen wir ein bisschen Lob und Anerkennung.
Außer Magenta-Werbung. Außer
Magenta, natürlich. Aber auch dieses Lob und Anerkennung brauchen wir natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Denn dann können wir das hier noch weitermachen, weil auch wenn wir Magenta jetzt halt mehrfach erwähnt haben, haben wir jetzt schon 5 Mal gesagt, Magenta auf jeden Fall, bezahlen die uns nicht.
Nee.
Noch nicht. Nein, nee, ich schätze, es wird leider auch wohl so bleiben.
Nee. Warum? Ich kann es noch mal gerne sagen, warum diese Rezessionen wichtig sind, weil dann sind wir sichtbarer in diesen ganzen Podcast-Apps. Genau. Dann trendet man, das ist ja wie Twitter, wenn's, Hashtags, die dann, wenn die viele benutzen, dann sehen die halt andere auch. Und es ist auch so, ich habe mal eine Mail gekriegt, ich weiß nicht hundertprozentig, ob die echt war, von einem Carlos von Apple. Ne? Ich gehe davon aus, es ist Spam, aber er hat mal geschrieben, also war so eine Auswertung, Top, ich glaube, 84 Fußball-Podcast in Deutschland oder so.
Was nicht schlecht.
Was super ist, ja. Das hat mich gefreut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ich gedacht, ja, könnte sein. Keine Ahnung.
Weiß gar nicht. Klingt realistisch
fast. Klingt gut. Also Top 100 ist schon mal cool. Ich weiß ja nicht, wie viel Fußball-Podcast es natürlich so gibt.
Ich kenne nur den Audiobeweis.
Rasenfunk, auch ein super Podcast.
Rasenfunk, ja.
Funk aus
Podbolzer.
Podbolzer, genau.
Aber das war's auch. Mehr gibt's eigentlich gar nicht.
Ich kenne auch das Schanzer Zeitspiel, das ist ein FC Ingolstadt, also Fußball-Podcast. Auch hörenswert, die sprechen immer ein bisschen bayerisch, das ist ein bisschen anstrengend.
Wir brauchen die Werbung für uns, wir müssen jetzt nicht so viel
anmachen. Okay, gut, Werbung für uns ist eine gute Idee. Ja. Ich plane, dass wir einen zweiten Podcast diese Woche noch aufnehmen, ohne dich, Tobi.
Ohne mich leider, ja.
Aber mein Bruder wird per Fernschalte dazugeschaltet sein und wir wollen mal über die beiden Spiele der SVM Frauen sprechen, und zwar das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch so eine kleine Berg- und Talfahrt drin, würde ich sagen.
Genau, und die 4:1 Niederlage gegen Potsdam, die muss ich mir selber noch angucken, ehrlich gesagt, weil die lief zu einer sehr arbeitnehmerunfreundlichen Zeit. Aber die beiden, wenn ihr da Lust drauf habt, den Frauenfußball-Podcast hören und gucken, ob wir beide, mein Bruder und ich, das irgendwie besprechen können, dann, wir beide haben es ja schon mal, ein Spiel schon mal besprochen, das war ein 3:0 oder 4:0 gegen Bayern im Hinspiel, ich weiß nicht mehr genau, 3:0, 4:0. Ja. Auf jeden Fall eine Niederlage und jetzt besprechen wir den ersten Punktgewinn. Aber stimmt nicht, aber ein Punktgewinn.
Macht euch keine Sorgen, ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei. Die Sache ist nur, für mich wäre es diese Woche einfach auch zu viel gewesen und deswegen freut mich das und ich bin gespannt darauf, euch mal lauschen zu können.
Ich bin auch gespannt.
Ich mache natürlich auch gerne die Endbearbeitung, das ist ja wohl
klar. Oh, das ist sehr gut.
Und ansonsten sind wir froh, dass auch die englischen Wochen jetzt vorbei sind und wir hören uns dann nach dem sonntäglichen Spiel.
Ja, Sonntag, 13 Uhr, glaube ich, spielen wir gegen Bayern. Ja. Oder 14 Uhr? 13 Uhr, ne? 13. Ja, habe ich auch so im Kopf. Schade, dass wir nicht im Stadion sind. Aber das geht ja leider im Moment nicht. Obwohl Hansa Rostock ja Vorreiter ist und die haben ja anscheinend auch grünes Licht bekommen, dass die vor 777
Zuschauern... Also dank Papenburg mit 314er Inzidenz wird hier gar nichts passieren, glaube ich.
Ja, aber ich meine, muss man Rostock... Ich freue mich dafür, wieder Fans im Stadion zu sehen, auch wenn es Fans sind, die in einem Stadion sind, wo ich nicht bin. Und auch nichts vom SV Meppen, aber wenn da ein Konzept ausgearbeitet wurde und das funktioniert, finde ich es super, dann soll Rostock das auch gerne machen. Freut mich für die Spieler, die das dann erleben werden. Ja. Und das war's aber für uns für heute. Wir hören uns nach dem Bayern-Spiel wieder.
Genau.
Oder halt zum Frauen-Podcast.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.